Stehen wir noch kurz auf zum Gebet zusammen. Weil ohne Jesus geht bei der Predigt gar nichts, oder? Herr Jesus, wir laden dich jetzt ein, bei uns zu sein, zu uns zu reden. Herr, wir sitzen jetzt zu deinen Füßen und wollen ja dir lauschen, Herr. Wir wollen von dir lernen, Herr, wie du bist, Herr, wie du lebst, Herr, und ja, was dein Wesen ist, Herr. Und wir wollen, ja, dass es auf uns abfärbt. Wir wollen auch so sein wie du, so werden wie du, Herr Jesus. Und wir bitten dich und flehen dich an, dass du uns Gnade gibst beim Hören und beim Lernen. Amen. Amen. Wir machen weiter in unserer Bibellese im Johannesevangelium, Kapitel 13, ab Vers 18. Jetzt nach ein paar Zwischenpredigten über die Jahre geht es da weiter in unserem Text. Johannes 13, ab Vers 18. Wir haben die letzte Woche die Jahreslosung behandelt. Der Schorsch hat uns darüber erzählt und gesagt, du bist der Gott, der mich sieht. Und wir haben gesehen, wie Hagar von Gott gesehen wurde, in ihrer Not und in ihrer Unterdrückung von der Sarai, als sie geflohen ist. Und heute geht es wieder um einen Menschen, den Gott sieht, den Gott durch und durch kennt und genau weiß, wer er wirklich ist und was er vorhat. Wir werden uns Judas anschauen, den Verräter, und wir werden sehen, wie die Jünger eine Lektion bekommen im Obersaal der göttlichen Liebe in diesem schrecklichen Verrat. Ich lese den Text. Johannes 13, ab Vers 18. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt wird, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesen nun winkte Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zum Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, für den ich den Bissen eintauchen und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn den Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner aber von dem zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihn sandte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kauf, was wir für das Fest benötigen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Soweit mal der Text. Wir gehen Vers zu Vers durch. Im Vers 18 sagt er, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Weil natürlich die erste Frage, die bei diesem Text kommt, ja, hat Jesus jetzt einen Fehler gemacht? Jetzt sehen wir gerade den ersten Fehler, den er gemacht hat, weil das muss doch ein Fehler sein. Er kann doch nicht einen Jünger berufen, der ihn am Schluss verrät. Ich dachte, Jesus sei wissend. Aber Jesus sagt, ich weiß schon, was los ist. Ich weiß, wen ich erwählt habe. Jesus wusste natürlich genau, was Judas machen würde. In Johannes Kapitel 2, Vers 24, müsst ihr nicht aufschlagen, da steht, er selbst wusste, was in den Menschen war. Jesus wusste zu jeder Zeit, was im Herzen der Menschen los ist. Und das weiß er auch heute noch. Jesus hat trotzdem Judas erwählt. Und Judas durfte dabei sein. Aber damit die Schrift erfüllt wird, und jetzt zitiert er einen Vers aus Psalm 41, aber damit die Schrift erfüllt wird, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Luther übersetzt, der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Ja, Judas hat das Brot von Jesus gegessen. Was heißt es? Da steckt mehr dahinter als nur, dass er das Brot gegessen hat. Jesus ernannte Judas zum Apostel. Er war einer der 12 auserwählten Apostel. Jesus sandte ihn mit in die Verkündigung, als die Jünger ausgesendet wurden, um das Evangelium zu verkünden. Und was piepste ich bei dir die ganze Zeit? Diabetes, musst du deine Tabletten nehmen. Okay. Zum Glück gibt es da Geräte, gell? Weil wenn man das nicht nimmt, dann geht es einem ganz schlecht. Bei der Aussendung hat er vielleicht sogar Wunder getan. Das wissen wir nicht genau, aber die Jünger, die 70 und auch die 12, die haben Wunder getan und die haben das Evangelium mit Zeichen, die waren von Zeichen begleitet. Jesus hat ihm die Kasse anvertraut. Er hat sein Geld Judas anvertraut, von dem er den er kannte. Irgendwie erstaunlich. Und Jesus lud ihn oft an seinen Tisch ein und versorgte ihn. Jesus hat dafür bezahlt, er ist dafür aufgekommen, was das Essen hergerichtet und hat ihn eingeladen als seinen Gast. Und Jesus bot ihm immer wieder seine Freundschaft an. Aber die Frage ist, was hat Judas damit gemacht? Was hat Judas mit dem anvertrauten Gut, mit diesen Geschenken, mit der Freundschaft, was hat er da damit gemacht? Die Geschenke hat er gerne angenommen, sich gefreut. Er hat sich gerne an den Tisch mit den Aposteln gesetzt, in dieser herausgehobenen Stellung direkt in der Nähe von Jesus zu leben. Aber er hat nie mit Liebe, mit Loyalität gegenüber Christus reagiert. Er hat ihm nie wirklich seine Zeit gegeben und er war nie loyal zu Christus selbst. Er behauptete, ein Freund und ein treuer Begleiter zu sein. Was die Treue betrifft, die hat er gebrochen, weil er sich gelegentlich an dem Beutel bedient hat, wie wir auch in den Evangelien lesen, sich selbst bereichert. Und am Ende hat er sogar Jesus verkauft. Warum bringt Jesus dieses Zitat? Oder Johannes, warum bringt Johannes dieses Zitat aus dem Alten Testament? Ich lese mal Psalm 41, Vers 10, wo dieses Zitat herstammt. Selbst mein Freund, und er spricht hier, also David spricht hier, von dieser Psalm ist von David, selbst mein Freund, und er spricht hier von Ahitophel, der ihn verraten hat. Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Was bedeutet das eigentlich, diese Verse erheben? Ich habe da eine ganz gute Illustration gefunden bei Adam Clarkey. Wie mit einem unruhigen, schlecht gelaunten Pferd, das manchmal sogar denjenigen tritt, der es füttert und pflegt. So ist es mit dieser Verse. So ein Pferd, das böse ist und du fütterst es und pflegst es und streichelst es und es tritt voll gegen dich aus und bricht dir den Oberschenkel. So müssen wir uns diese Situation vorstellen. Aber Judas ist kein Pferd. Wir sehen, dass Judas letztlich seine Jüngerschaft nur heuchelt und dass er in Wirklichkeit durchtrieben und böse war. Jesus kannte sein Herz schon lange Zeit. Er war ein Betrüger und er hatte nie vor, die Gebote Jesu in die Tat umzusetzen. Aber warum handelt Judas so? Warum kann Gottes Liebe nicht zu ihm durchdringen? Warum reagiert er aus unseren Augen falsch, auch irgendwie unnatürlich? Und das verstehen wir aus dem Zusammenhang, wenn wir nochmal einen Vers aus der Fußwaschung lesen, Johannes 13, Vers 10. Ein paar Verse vorher. Dort lesen wir, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Und er redet hier von diesem, als er sagt, wer gebadet ist. Hier geht es um das Wasserbad der Wiedergeburt. Also er sagt zu ihnen quasi, ihr seid gebadet mit der Wasser, mit dem Wasserbad der Wiedergeburt. Ihr seid wiedergeboren, ihr seid von Neuem geboren, von Gott, von oben geboren. Und ihr müsst nicht mehr ganz gewaschen werden, weil ihr schon ganz gerettet seid. Aber ihr müsst euch ab und zu noch die Füße waschen. Und er sagt, aber nicht alle von euch sind gebadet. Nicht alle von euch haben dieses Wasserbad der Wiedergeburt empfangen. Judas war nicht wiedergeboren. Er hatte nicht dieses Leben aus Gott. Und darum konnte er nicht richtig reagieren. Judas ist wie eine Sau, die Damen auf dem Weg zum öffentlichen Bad trifft. Und die Sau sieht diese herrlichen Damen und die schönen Kleider. Und die Sau versucht, die Damen nachzumachen, zu werden wie eine Dame. Die Sau schrubbt sich und sie kleidet sich und sie stolziert auf ihren Hinterbeinen den Marktplatz entlang. Sie tut ihr Bestes, um sich wie eine Dame zu benehmen. Eine Weile geht es gut, bis sie eine Pfütze sieht. Und sie springt, vergisst ihre Pläne, vergisst sich selbst, springt rein und suhlt sich in Dreck. Das Problem der Sau war, dass sie dachte, sie müsste nur die Dinge tun, die eine Dame tut, um eine Dame zu sein. Sie reinigte sich äußerlich, aber innerlich hatte sich nichts verändert. Der einzige Weg, eine Dame zu werden, ist eine innerliche Veränderung. Um das Leben und das Wesen einer Dame zu erhalten, muss die Sau von Neuem geboren werden. Und genauso wollen auch manche Menschen sein wie Christen. Komisch, gell? Wir sind doch eigentlich die Uncoolen. Aber manche wollen so sein wie Christen. Und sie singen Lieder, Loblieder, gehen in den Gottesdienst, sind gütig zu den Armen, tun gute Werke. Eine Weile schaffen sie es, ihr Leben zu reinigen, sich äußerlich moralische Erneuerung zustande zu bringen. Und sie denken, das ist wahrer Fortschritt, Heiligung. Aber sie haben das Leben des Geistes Gottes niemals empfangen und wurden nicht wiedergeboren. Und so war Judas. Wie reagiert jetzt Jesus? Was ist sein Ziel in dieser Situation? Erst richtet er sich an die Jünger und sagt im Vers 19, von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich bin. Bei euch steht vielleicht ich es bin. Dieses es steht im Griechischen nicht, das kann man auch weglassen. Dass ich bin. Ich bin, da klingelt es bei uns, dass ich Gott bin. Ich will, dass sie erkennt, dass ich Gott bin, weil ich vorher weiß, was passiert. Ich habe alles im Griff. Ich bin der Souverän. Wie würden sich die Jünger sonst fühlen, wenn sie am Kreuz Jesus sehen, wie er gerade gekreuzigt wird und stirbt? Und Jesus hätte ihnen vorher nicht gesagt, was passiert. Er hätte ihnen nicht gesagt, dass er wusste, dass Judas ihn überliefert. Wie hätten sie dann reagiert? Wie hätten sie sich dann gefühlt? Wie wär's, was wäre dann mit ihnen gegangen? Hätten sie gedacht, das war alles nur Fake. Ich bin auf einen Fake-Jesus reingefallen. Das war gar nicht der echte Messias. Was sollten die Jünger stattdessen glauben? Sie sollten wissen, was jetzt passiert. Weil Jesus es ihnen vorher gesagt hat. Er hatte alles zu jeder Zeit unter voller Kontrolle. Er wusste, dass Judas ihn verraten würde. Er wusste, dass er gekreuzigt wird. weil er ist, der ich bin. Er ist einfach. Er war immer, er ist jetzt und er wird immer sein. Er ist der Souverän, der über allen Dingen ist. Das war die Botschaft an die Jünger. Ich bin, glaubt an mich. Und was war die Botschaft an Judas? Lesen wir Vers 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Er sagt hier viermal, nimm mich auf. Nimm mich auf. Nimm mich auf. Nimm mich auf. Glauben ist Gott aufnehmen. Glauben ist Jesus aufnehmen. Und wenn wir Jesus aufnehmen, dann nehmen wir Gott auf. Und gleichzeitig ist hier eine Warnung mit drin. Wer mich verrät, der verrät nicht nur mich, sondern er verrät Gott. Weil er ist es, der mich gesandt hat. Ach, was ist eigentlich Verrat? Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Was ist Verrat? Wir haben gesehen, dass Judas alles von Jesus bekommen hat. Sein Apostelamt, seinen Auftrag, Fähigkeiten, Verantwortung, Versorgung, Freundschaft. Er hat sehr viel von Jesus bekommen. Was ist die natürliche Reaktion, wenn wir diese Dinge bekommen? Dankbarkeit, Loyalität, Freundschaft, Treue. Das ist eigentlich die natürliche Reaktion auf diese Dinge. Wikipedia definiert Verrat so. Verrat ist ein besonders schwerer Bruch des Vertrauens, der die angenommene Loyalität verletzt. Also Verrat ist ein besonders schwerer Bruch von einer angenommenen Loyalität. Das heißt, ich gehe davon aus, dass derjenige mir loyal ist, dass derjenige mir gegenüber loyal ist. Und nur dann kann er mich verraten. Wenn hier eine Loyalität vorausgesetzt werden kann, und die kann bei Judas vorausgesetzt werden, weil Jesus ihm so viel gegeben hat. Timothy Keller erklärt Verrat so. Es bedeutet eigentlich, etwas aus der Hand zu geben, sich seiner Verpflichtung zu entledigen. Wenn mir jemand, zum Beispiel meine Mutter, etwas Gutes tut, dann schulde ich ihr auf eine natürliche Art und Weise Dankbarkeit. Liebe. Loyalität und Treue. Und diese Loyalität und diese Treue, die übt in gewisser Sinn eine Macht über mich aus. Und Verrat bedeutet, wenn ich versuche, diese Macht über mich zu beenden. Ich will Jesus nicht schuldig sein. Ich will nicht das tun müssen, was er will. Was erwartet Jesus eigentlich von uns? Schauen wir wieder zurück in das, was wir kurz vorher gelesen haben, Johannes 13, 13 bis 14. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Interessant. Ist dir was aufgefallen? Ihr nennt mich Lehrer und zweitens Herr. Und dann sagt er, ja, ihr habt recht. Ich bin der Herr und zweitens Lehrer. Er dreht es um. Er korrigiert hier das Denken der Jünger. Er sagt, ich bin nicht in erster Linie euer Lehrer, sondern ich bin in erster Linie euer Herr. Das ist das Erste, was er macht. Und das Zweite ist, dass er sagt, so seid auch ihr schuldig. Ihr seid mir etwas schuldig, weil ich euer Herr und euer Lehrer bin. Ihr schuldet mir was. Das ist diese Verpflichtung, diese Loyalität, diese Treue, die Jesus von uns erwartet. In diesem Fall ist es, den Jüngern einander die Füße zu waschen. Also Jesus erhebt einen Herrschaftsanspruch und Jesus spricht von unserer Schuldigkeit. Wie reagiert jetzt Judas auf diesen Anspruch? Niemand hat das Recht, mir zu sagen, was ich tun soll. Das bedeutet Verrat. Jesus in eine Lage zu versetzen, in der er nicht mehr Macht, Autorität und Kontrolle über mein Leben ausüben kann. Das ist das Wesen der Sünde. Ich brauche dich nicht und ich will dich, deine schäbigen Hände nicht in meinem Leben haben. Ich möchte die Macht, die du über mich hast, loswerden. Ich habe nichts gegen dich, wenn du nur mein Lehrer bist, aber nicht mein Herr. Wie der verlorene Sohn, der sagt, gib mir das Erbe, aber lass mich in Ruhe. Sünde ist die Entschlossenheit, unabhängig von Gott zu sein. Verschwinde aus meinem Leben, es ist mein Leben. Wenn man das zu einem Menschen sagt, ist es unhöflich. Aber wenn man das zu Gott sagt, dann ist es der Inbegriff der Sünde. Jesus will kein Berater sein, den wir um Rat bitten und dann entscheiden, ob wir den Rat annehmen oder nicht, oder halb oder ganz. Er will mein Chef sein. In dem gotteslästerlichen Rockmusical Jesus Christ Superstar gibt es ein spöttisches Lied namens King Herod's Song. Das Lied endet mit den Worten: Hau ab, du König der Juden, verschwinde aus meinem Leben. Und das ist das, was das menschliche Herz im tiefsten Grunde empfindet. Das ist unsere Natur. Das ist die Gesinnung. So lesen wir es frei nach Römer 8, Vers 7. Das ist die Gesinnung des Herzens. Sie ist Feindschaft gegen Gott, denn sie kann nicht anders. Unser Herz kann nicht anders, als Gott abzulehnen. Weil das ist die Natur unseres menschlichen Herzens. Das ist natürlich. Weil wir so sind. Verloren, getrennt von Gott, in der Sünde. Unser unerlöstes Herz muss auf den Autoritätsanspruch von Jesus mit Hass und Verrat reagieren. Das ist die radikale Lehre über Sünde. Und wenn du ein falsches Bild von Jesus erschaffst, in dem Jesus nur dein Berater ist, dann kannst du mit ihm leben. Aber wenn du in die Nähe des echten Jesus kommst, wirst du anfangen zu zappeln und zu treten. Dein Herz will alles tun, um seine Autorität aus deinem Leben zu verbannen. Jesus sagt, Holger, ich will dir meine Herrlichkeit geben. Du musst mir gehorchen und dich ganz meinem Wort und meinem Geist unterwerfen. Wenn du jemals meine Herrlichkeit erleben willst. Diese Unterwerfung ist nicht optional. Wir sind Jesus diese Unterwerfung schuldig. Weil alles, was wir sind und haben, von ihm ist. Darum müssen wir uns mit allem, was wir sind und haben, unterwerfen. Wenn wir unser Leben ohne ihn leben, unsere eigenen Wege gehen, wenn wir tun, was wir wollen, ist das Verrat an unserem Schöpfer. Vers 22. Die Jünger blicken einander an in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Von wem redet er? In Matthäus 26, Vers 22 lesen wir, wie die Jünger sagen oder denken, ich bin's doch nicht. Redet er vielleicht von mir? Und das ist ein richtiger Gedanke. Das ist ein guter, ein gesunder Gedanke, den die Jünger da haben. Bin ich's vielleicht? Es ist eigentlich richtig, dass wir jedes Mal, wenn wir zum Tisch kommen und das Mahl einnehmen, dass wir uns selbst hinterfragen. So steht es drin. Wir sollen uns selbst hinterfragen. Bin ich es vielleicht? Bin ich der Verräter? Das ist gesund. Und wir sehen eine zweite Reaktion. Vers 23, einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesen nun winkte Simon Petrus, jetzt kommt Petrus in Erscheinung, unser geliebter Petrus. Also ich finde den immer wieder gut, Petrus. Der sagt immer die Sachen, die sich niemand sonst traut zu sagen, weil er dann aufs Maul kriegt und alle anderen dann sagen, ah, gut, dass ich nicht gefragt habe, das ist der Petrus. Simon Petrus und fragt, wer ist es wohl, von dem er redet? Wer ist es? Der denkt nicht, bin es vielleicht ich? Das ist genau sein Problem. Und er sagt, ich glaube, das ist der. Vielleicht ist es auch der, aber ich bin es natürlich nicht. Weil ich gebe ja mein Leben für Jesus. Wir sehen ja dann noch, was mit ihm passiert. Ich bin sicher nicht. Schwierig. Hochmut kommt vor dem Fall. Vers 26, jetzt sehen wir, wie Jesus mit dieser ganz schwierigen Situation umgeht. Das ist gewaltig. Vers 26, Jesus antwortet, der ist es, für den ich den Bissen eintauche und ihm geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihm dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Was bedeutet das? Da ist nämlich eine Bedeutung, das ist ein Zeichen, das Jesus hier setzt. Das ist ein Zeichen, das ist halt eine tiefe Bedeutung, dass er den Bissen eintaucht und ihn dem Judas gibt. Das ist ein Brauch, den gibt es bis heute noch unter manchen Beduinen. Und diese Geste des Eintauchens und dass ich dem Gast den Bissen in den Mund gebe, das bedeutet, du bist ein ganz besonders geehrter Gast und ich biete dir meine tiefe Freundschaft an. Das ist das, was Jesus macht. Das ist es, wie Jesus reagiert, wenn wir ihn betrügen, wenn wir ihn verraten. Er bietet uns seine Ehre und seine Freundschaft an. Das ist so gewaltig. Das ist der Höhepunkt, ein Höhepunkt bis hier, von wie Jesus seine Liebe zeigt. Wie er uns einlädt, zu sich zu kommen, in dieser Stunde des Verrats. Charles Simeon schreibt, nachdem wir mit ihm Brot gegessen haben, sind wir immer noch bereit, unsere Verse gegen ihn zu erheben. Aber er ist im Gegenteil, nachdem wir uns ihm gegenüber so undankbar verhalten haben, immer bereit, uns zu empfangen und uns in den liebsten Umgang mit ihm aufzunehmen. Er hat sogar einen Tisch für uns gedeckt, sogar ein Festmahl von guten Speisen, von fetten Dingen, voller Mark und voll wohlgelagertem Wein. Und er lädt uns ein, daran teilzunehmen. Wenn wir seine Einladung undankbar ablehnen, erneuert er sie mit größerer Dringlichkeit und weist seine Diener an, uns zu zwingen, hereinzukommen. Er schickt sie zu diesem Zweck an die Landstraßen, an die Hecken, und beauftragt sie, zu verkündigen, dass er jeden, der zu ihm kommt, keineswegs ausstoßen wird. Keine Sünde von scharlachroter oder karmesinroter Farbe soll als Ausschlusskriterium für seine Gunst gelten, wenn wir nur seine angebotene Gnade in Christus Jesus annehmen wollen. Kommt also, lasst euch nicht durch die Gefühle eurer vergangenen Rebellion entmutigen. Kommt! lasst euch einladen. Wenn ich mit Nils Schach spiele, mache ich eigentlich nie, aber das ist ein schönes Bild. Wenn ich mit Nils Schach spiele und er macht einen schlechten Zug, was mache ich? Willst du diesen Zug wirklich machen? Schau, wo mein König steht. Ich sehe dich. Und ich weiß genau, was passieren wird als nächstes. Mach diesen Zug nicht. Wenn du diesen Zug machst, dann wirst du zerstört am Boden sein. Du wirst verlieren. Alles. Jesus stellt Judas nicht vor allen bloß. Das haben die Jünger nicht mitbekommen. Das lesen wir später, dass die Jünger nicht verstanden haben, was hier abgeht. Niemand hat gewusst, dass Judas das ist. Nur Johannes und Petrus, die haben gefragt, aber die haben geflüstert. Die lagen ganz nah bei Jesus. Aber die anderen haben das nicht mitbekommen. Judas wusste natürlich, dass er es war. Vielleicht bist du heute von Wut oder von Neid oder von Fantasien zerfressen. Du willst nicht, dass jemand von deinen Schuldgefühlen erfährt. Er wird es niemand sagen. Er ist der liebende Erlöser. Er will dein Herz mit seiner Liebe zerschmelzen. Komm zu mir. Ich werde dich von diesen Dingen befreien. Vers 27. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, tu schnell. Was bedeutet, dass der Satan in ihn gefahren ist? Das lesen wir nur hier. Judas flirtet so sehr mit der Sünde und mit der Finsternis, dass er einer von ihren wird, von den ihren wird. Erst gibt Satan ihm eine Idee ein. Judas gehorcht Satan und lässt ihn damit sozusagen in sein Haus einziehen, in sich hineinkommen, weil er ihm gehorcht. Und dann wurde Judas zu einem gewohnheitsmäßigen Sünder, der sich immer wieder an der Kasse bereichert. Er gab dem Vorschlag des Feindes nach und machte sich zum Werkzeug des Feindes. Und im zweiten Schritt übernimmt Satan die volle Kontrolle über Judas. Er absorbiert Judas. Er verschlingt ihn. Niemand kann sagen, welche schlimme Sünde er begehen wird, wenn er sich mit Satan einlässt. Ich weiß, dass in mir das Potenzial zu der schlimmsten Sünde, die ihr euch nur vorstellen könnt, drinsteckt. Jederzeit. Psalm 119, Vers 117, stütze mich, dass ich gerettet werde. Und ich will beständig auf deine Ordnungen schauen. Wir brauchen den Herrn Jesus als unseren Retter, dass nicht das, was in uns ist, dieses Potenzial von unserem unerlösten Herzen oder von, wenn wir erlöst sind und wiedergeboren sind, von unserer alten Natur, dass das nicht unter die Kontrolle von Satan kommt und wir Dinge anrichten, die Menschen töten, die Menschen, die uns töten. Und hier lesen wir jetzt im Vers 28, dass keiner das mitbekommen hat, was hier abgegangen ist. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies alles sagte. Denn einige meinten, weil er Judas die Kasse hatte, dass Jesus ihm zu ihm sagte, kauf für das Fest oder gib was den Armen. Vers 30 sehen wir die Entscheidung. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Er ging in die Finsternis. Ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. Jesus kennt Judas durch und durch. Bist du wiedergeboren? Oder bist du wie die Sau, die eine Dame spielt? Jesus hat Judas reich beschenkt und privilegiert. Judas tritt Jesus und verrät ihn. Judas will Jesus Geschenke, aber nicht seine Autorität. Ich bin's doch nicht. Wollen wir die Autorität Jesu in unserem Leben? Wollen wir ihm gehorchen? Uns selbst verleugnen? Ihm nachfolgen? Ich bin sicher nicht. Schauen wir wie Petrus nur auf andere, statt uns selbst die Frage zu stellen? Jesus bietet dir seine Liebe an, Freundschaft und Vergebung. Kommen wir zu ihm. Schütten wir ihm unser Herz aus. Immer wieder neu. Unsere Wut, unsere Neid, unsere Fantasien, unsere Schuldgefühle. Er wird es niemandem sagen. Er wird uns nicht abweisen. Er wird uns annehmen und vergeben. Spiel nicht mit Satan. Sonst wird er die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Dich beherrschen. Dich verschlingen. Geh heute nicht wie Judas von hier weg in die Nacht, in die Finsternis, in die Einsamkeit, in die Verlorenheit. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen.